Herzlich willkommen zur 33. Folge von Talking Purpose Wirtschaft neu denken, dem Podcast rund um nachhaltig erfolgreiche Unternehmens- und Markenführung. Mein Name ist Annette Bruce und ich bin Gründerin und Geschäftsführerin der Marketingstrategieberatung Creative Advantage aus Hamburg. Wir wollen mit dem Podcast spannende Insights vermitteln und vor allem mehr Unternehmen motivieren, das Streben nach Profitabilität mit einem Beitrag zum Gemeinwohl zu verbinden. Mit meinen Gästen diskutiere ich, wie sie die ersten Schritte in Richtung nachhaltiges Wirtschaften gegangen sind, welche Hürden sie dabei nehmen mussten und welche Erfahrungen sie auf dem Weg zu einer neuen Form des Wirtschaftens gemeistert haben. In den Gesprächen erhaltet ihr Einblicke und konkrete Hinweise für die eigene Praxis. Lasst euch inspirieren von mutigen Vordenkern, unangepassten Pionieren und Machern, die zeigen, welche vielfältigen Beiträge purpose-orientiertes Wirtschaften leisten kann. Mein Gast heute, Dominik Köfer. Er ist Vice President Corporate Communications und Public Affairs der Lenzing AG aus Lenzing im schönen Oberösterreich.
Und vor allem nicht trotz Nachhaltigkeit, sondern gerade wegen unserer Nachhaltigkeit verdienen wir heute gutes Geld. Wir sind ein Unternehmen, es geht uns wirtschaftlich gut und wir merken vermehrt, dass unsere Fasern nachgefragt werden, heute auch aus Ecken, wo wir das bis vor kurzem nicht gedacht hätten.
Erfahrt im Podcast, wie es das traditionsreiche Unternehmen der Faserproduktion geschafft hat, heute einer der nachhaltigsten Anbieter seiner Branche zu sein und trotzdem ein wachsendes und profitables Unternehmen. Wir sprechen über die Nachhaltigkeitsstrategie von Lenzing, über Lenzings Initiative für die aktive Verbesserung der ökologischen Performance der Wertschöpfungskette und natürlich über Zellstoff, den laut Lenzing Rohstoff der Zukunft der Faserproduktion. Wir sprechen auch über die Herausforderungen in der Vermarktung von Nachhaltigkeitsinitiativen, über Greenwashing und die Bedeutung von Endverbrauchermarken wie Tencel, die bei Lenzing einen immer größeren Stellenwert einnehmen. Freut euch auf viele konkrete Insights meines Gasts, die insbesondere für etablierte Unternehmen, für die Nachhaltigkeit häufig eine größere Herausforderung darstellt als für Gründer, inspirierend und wertvoll sind und die eindrücklich zeigen, dass Nachhaltigkeit mit den entsprechenden Ideen und dem nötigen Commitment auch in der Textilindustrie möglich ist. Herzlich willkommen, Herr Köfner.
Ja, vielen Dank, dass ich heute bei Ihnen sein darf und ich grüße natürlich auch Ihre Hörerinnen und Hörer.
Ja, der Dank ist ganz auf meiner Seite, weil ich freue mich sehr, dass Sie als Vertreter von Lenzing hier heute bei mir im Podcast sind. Ich kenne und verfolge das Unternehmen schon länger und bin sehr begeistert von dem, was Lenzing macht und auf die Beine stellt. Und darüber wollen wir hier ja auch heute sprechen. Für mich sind Sie so einer dieser heimlichen Champions in einem Gebiet, wo wir ganz viel mehr von diesen Champions bräuchten und die, glaube ich, noch nicht so ganz bekannt sind. Und deshalb habe ich Sie eingeladen und freue mich auch, dass Sie der Einladung gefolgt sind und heute dabei sind. Lenzing stellt Fasern her. Aber nicht irgendwelche Fasern, sondern Sie nennen das auf Ihrer Website Fasern fürs Leben. Und da steht so schön der Satz darunter, Sie werden staunen, wo wir unsere Fasern im Spiel haben. ja, nette kleine Spielerei, finde ich, aber sehr schön. Lenzing ist ein sehr traditionsreiches Unternehmen mit einer reichen Geschichte. Was genau ist das Angebot der Lenzing und wie ist das heutige Unternehmen entstanden?
Ja, fangen wir vielleicht mal mit der Geschichte an. In der Tat sind wir ein sehr altes Unternehmen, ein Konzern mit Tradition. Wir sind 1892 gegründet worden von einem Herrn Emil Hamburger. Lustigerweise in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich festgestellt, dass der Herr Hamburger aus demselben kleinen Städtchen kommt wie ich, nämlich aus dem Süden Niederösterreichs, aus Ternitz, wo meine Familie seit Generationen herkommt. Da schließt sich für mich heute auch ein bisschen so ein geschichtlicher Kreis.
Ja,
das ist eine kleine Anekdote am Rande. 1892 gegründet, immer wieder in unterschiedlichen Besitz, auch eine schwierige Zeit natürlich im Zweiten Weltkrieg mitgemacht. Seit den 80er Jahren dann börsennotiert und heute mit 50% plus 2 Aktien im Besitz einer Privatstiftung, der B&C Holding. Der Rest ist Free Float, börsennotiert an der Wiener Börse im ATX.
Lange Geschichte, traditionsreiches Unternehmen. Sie produzieren Textilien. Was ist das Besondere an der Produktion von
Ja,
Textilien?
ja.
Oder sollte ich lieber Fasern sagen? Ist das
Fasern, ja.
richtig?
Sie hatten auch gefragt, zu der Vielfalt der Fasern, wo sich die wiederfinden. Also wir sind in der Tat ein Hersteller für Fasern und diese Fasern, die gehen einerseits in die Textilindustrie, deshalb sind wir auch aufgeteilt in die Bereiche Fasern und Non-Woven auf Englisch. Das heißt, einerseits gehen unsere Fasern in die Textilindustrie, da geht das dann zu den Webereien, zu den Spinnereien und die machen dann Gewebe daraus. Die finden sie wieder in dem, was sie vielleicht hoffentlich von uns tragen. Das finden sie in vielen Anwendungen auch, zum Beispiel in der Automobilindustrie, Stoffsitze. Wir haben auch einen kleinen Bereich für feuerfest, also für Menschen, ja, für die Feuerwehren, Sanitäter. Also unsere Fasern finden im Textilbereich ganz, ganz viele Anwendungen. Und dann gibt es den Bereich Non-Woven, das muss man ein bisschen erklären. Non-Woven, das sind die Gewebe, die sozusagen nicht über Spinnereien, Webereien verwoben werden, also nicht gewobene ja, Anwendungsstoffe. Und ich erkläre das zu Hause immer so, ich sage, das ist gerade bei Frauen, die kennen das, diese Make-up-Tücher, wo man sich da am Abend das Make-up abwischt oder mittlerweile ja schwer entkommen sind ja auch diese Gesichtsmasken, wo man die man aufs Gesicht auflegt, aber auch im Hygienebereich, Darmhygienebereich, das sind dann unsere Fasern drin und das ist dann der ganze Bereich Non-Woven. Also für jemanden, der sich in der Textil- oder in unserer Branche nicht so auskennt, es gibt eben zwei Bereiche, einmal Textil und einmal Non-Woven und da finden Sie unsere Fasern wieder.
Nun haben Sie ja ganz besondere Fasern, nämlich Fasern, die aus dem Rohstoff Holz gemacht werden. Und da auch nicht aus irgendeinem Holz, sondern Lenzing hat sich spezialisiert auf die Produktion aus nachhaltigem Anbau von Holz.
Ja, das ist richtig und das ist auch etwas, was uns alle und mich auch stolz macht, für so ein Unternehmen zu arbeiten. Unser Ausgangsprodukt ist ein sehr nachhaltiges Produkt, ein Produkt, das nachwächst und das ist in der Tat Holz. Wir stellen Fasern aus Holz her. Und vielleicht viele von Ihren Hörerinnen und Hörern kennen vielleicht diese berühmte IKEA-Werbung, die momentan auch läuft, wo ein Ehepaar beisammen sitzt und die Dame sagt, schau mal, da gibt's Bettwäsche aus Holz. Und er stellt sich seine Gedanken vor, wie er sich jetzt mit einer Baumrinde zudecken muss. Ja, so schlimm ist es natürlich nicht. In der Tat, ja, unsere Fasern werden aus Holz gewonnen. Einerseits aus weichem Holz, also Nadelholz, andererseits auch aus Hartholz, wie zum Beispiel der Buche. Und durch ein Verfahren wird dieses Holz, werden diese Baumstämme, also die Zellulose aufgelöst und daraus wird dann Viskose beziehungsweise die Fasern produziert. Und das Schöne ist, das ist ein Rohstoff, der nachwächst. Das ist ein Rohstoff auch, der CO2 aus der Atmosphäre bindet. Und ja, Sie haben es schon angesprochen. Unser Holz kommt in der Tat aus zertifiziertem Anbau. Ja, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig für Ihre Hörerinnen und Hörer. Ich höre dann oft in den Diskussionen, ja, was macht die Lenzing so? Und ich erzähle das dann, dann sagen viele, ach, das ist ja toll, Nachhaltigkeit und Holz. Ja, aber ihr fällt ja dann Bäume, das ist ja
Genau, das
gar
wäre
nicht
jetzt auch
gut.
meine Frage gewesen, weil ich bin
Ja,
sicher, dass manch einer Hörer
ja,
das jetzt schon im Kopf hat.
ja. Ja, und dazu kann ich sagen, also erstens werden diese Bäume natürlich aus Flächen, wie nennt man das, Harvesting, also werden die gefällt oder das kommt aus Forstwirtschaft. Diese Wälder sind dafür sozusagen angelegt worden, um ab einem bestimmten Zeitpunkt dann auch entnommen zu werden aus dem Wald und es wird auch gleichzeitig wieder eine Nachforstung stattfinden. Das heißt, das wird aus professionellem Waldmanagement gewonnen. Sie müssen wissen, wir haben in Europa mehr Wald als jemals zuvor. Von daher nehmen wir die Bäume aus zertifiziertem Anbau. Das stellt sicher, es kommt kein Baum aus geschützten Bereichen. Ja, wir haben ja doch noch den ein oder anderen kleinen Flecken in Europa, wo man sagen kann, das ist noch ein echter Naturwald. Ich glaube, viele glauben ja, wenn sie heute durch die deutschen Wälder laufen, das sind Naturwälder, das ist fast ausschließlich alles künstlich geschaffener Wald. Ja, also wir haben fast keine Naturwälder mehr. Auch die Mischwälder sind keine Naturwälder mehr, teilweise auch mit Baumbestand, der gar nicht in unsere Breitengrade gehört. Also von daher, Wir entnehmen das, das wird dann auch wieder aufgeforstet, das wird sehr sorgfältig von uns geprüft, sodass da kein Baum aus einer Region kommt, wo man sagt, da möchte man gar nicht fällen, weil das sind Urwälder. Diese Urwälder, die gibt es aber in Europa fast nicht mehr, muss man sagen. Von daher findet hier nachhaltiges Aufforsten wieder statt. Und eines ist vielleicht auch spannend. Dadurch, dass die Bäume binden ja CO2 im Wachstum, wenn wir die Bäume dann nach 30, 40, 50 Jahren, wenn die gefällt werden, mit den Bäumen arbeiten, wir verwerten 100% eines Baumes. Mhm. Es gibt für uns keinen Abfall. Und der Baum verrottet nicht. Das heißt, beim Verrotten des Baumes, wenn man den Wald jetzt naturbelassen würde, würde ja wieder CO2 entstehen. Mhm. Also von daher ist auch von der Seite das eine CO2-positive Geschichte. Und natürlich bringe ich auch immer das Argument, wenn wir mit jemandem rechnen, ja, aber Wald, Holz, das ist doch auch nicht gut. Es ist in jedem Fall besser als Textilien aus Öl. Mhm. Es ist in jedem Fall besser als Textilien aus Baumwolle. Viele glauben ja, Baumwolle sei gut, ist es aber nicht. Baumwolle zum Beispiel braucht unheimlich viel Platz, unheimlich viel Wasser, einen sehr hohen Pestizideinsatz. Und Sie kennen ja auch die Problematik mit den Arbeitsbedingungen auf den großen Baumwollplantagen.
Naja, und auch das Thema, den Kampf um Bodenfläche, die für Nahrungsmittel verwendet werden kann,
korrekt,
oder halt eben für Textilproduktion.
Korrekt.
Das ist ja auch zunehmend mit steigender korrekt Weltbevölkerung ein mega Problem.
Absolut richtig. Von daher, ich will es kurz fassen, es ist die beste Alternative, um Fasern für Textilien zu gewinnen. Denn wenn wir schauen, wie sich der Markt aufteilt, wenn das für Ihre Hörerinnen und Hörer interessant ist, es werden ungefähr im Jahr 100 Millionen Tonnen Fasern produziert für Textilien. 100 Millionen Tonnen. Davon ist die Hälfte ölbasiert. Mhm. Dann kommt ein Drittel Baumwolle dazu und das letzte Drittel, da ist noch Wolle und Fell und noch andere und auch wir mit der Zellulose. Mhm. Und wenn Sie bedenken, die ölbasierte Textilindustrie, das sind Fasern, die werden aus Öl gemacht. Wenn Sie die tragen und dann wegschmeißen, da verrottet über Jahrhunderte nichts. Das landet im schlimmsten Fall auf der Mülldeponie und liegt da für 200, 300 Jahre rum. Während sich zum Beispiel unsere Fasern innerhalb kürzester Zeit unter normalen Bedingungen abbauen und spurlos verschwinden. Also wir haben hier einen Kreislauf, ne, wir machen Fasern aus Holz und irgendwann verrottet diese Faser auch wieder. Von daher, und das habe ich gesagt, sind wir sehr stolz, mit diesem Produkt Holz arbeiten zu können, weil wir hier ein Stück weit Zirkularität gewährleisten können. Wenngleich ich auch hier ganz offen und ehrlich zu Ihnen sagen muss, auch wir sind noch nicht perfekt.
Na, da kommen wir gleich nochmal im Detail zu. Nochmal eine Frage zu dem Holz. Haben Sie eigenen Baumbestand oder kaufen Sie den zu? Und wo stehen Ihre Bäume? Ja. Ist das Europa oder ist das bei Ihnen in Österreich?
Ja. Genau, also wir haben keinen nennenswerten eigenen Baumbestand, wenngleich wir überlegen sind, ob wir nicht in diese Richtung gehen wollen, um auch hier unseren eigenen Kreislauf zu schließen. Für unser Werk in Lenzing, also im schönen Oberösterreich, also wir heißen ja nicht nur Lenzing als Firma,
Lenzing,
sondern unser Werk ist auch in Lenzing am schönen Attersee. Wir arbeiten direkt in einem Urlaubsgebiet,
Wahnsinn.
Das ist sehr schön. Wir beziehen im Wesentlichen unser Holz aus einem Umkreis zwischen 500 und 600 Kilometern, also im Wesentlichen aus Österreich. Einer unserer größten Zulieferer ist natürlich die österreichische Forstwirtschaft. Mhm. Wir beziehen aus Bayern, aus Tschechien, das sind so die Hauptlieferanten. Das meiste kommt auch mit der Bahn zu uns. Von daher haben wir hier kurze Logistikwege und können durch die Distanzkürze auch gewährleisten, dass tatsächlich die Bäume, die verwendet werden, FSC zertifiziert sind, also aus erlaubtem und nachhaltigen Baumbestand kommt.
Jetzt haben wir über den Baum geredet, über den Rohstoff, über das Holz. Ich glaube, das ist sehr gut nachvollziehbar, wie Sie da vorgehen. Klassisch gilt die Viskoseproduktion aber ja sehr als umweltbelastend. Deshalb ist die IKEA-Werbung ja auch sehr hübsch, weil man kann ja schlecht so eine Rinde zu einem T-Shirt nähen. Dazwischen passiert ja noch eine ganze Menge. Und wir haben mal so Fokusgruppen zu dem Thema gemacht und hatten auch mit den Probanden dann über Textilien aus Holz gesprochen, die also sich auch gar nicht bewusst waren, dass Viskose, was ja als Begriff doch recht bekannt ist, dass da Holzfasern hinterstehen. Und da hatten auch viele gesagt, oh, wie will ich das denn aus dem Baumstamm jetzt das T-Shirt machen? Ja. Und ich habe gelesen, dass auch bei Lansing bereits Ende der 60er Jahre überlegt wurde, sogar die Viskoseproduktion umzustellen auf Synthetikproduktion, also Synthesefaserproduktion, eben weil bei der Verarbeitung des Holzes zur Faser relativ aggressive Chemikalien gebraucht wurden ursprünglich, aber da wollen wir jetzt ja nochmal drüber sprechen. Lansing hat sich dann entschieden, bei Viskose zu bleiben und hat schon 1975 eine eigene Umweltabteilung gegründet. Das ist schon wirklich früh.
Ja.
Da war das Thema ja nun wirklich noch nicht so ganz groß angekommen. Und sie haben da das Konzept der Bioraffinerie und der Kreislaufschließung schon damals begonnen. Mhm. Kreislaufwirtschaft ist heute in aller Munde. In vielen Bereichen, in vielen Industrien. Sie haben da sehr früh mit begonnen. Da waren Sie natürlich noch nicht bei Lansing, aber gibt es da im Unternehmen Geschichten zu? Wo hat das Unternehmen so früh die Kraft dafür gefunden? Und wie muss ich mir das heute vorstellen? Haben Sie eine Kreislaufwirtschaft? Können Sie diese ganz schädlichen Einflüsse, die bei der Umwandlung von Baumstämmen in Fasern, Textilfasern entstehen, ausschließen heute?
Ja, das sind jetzt ganz, ganz viele Fragen. Ich hoffe, ich kann die alle der Reihe nach so gut beantworten.
Sie dürfen jetzt nicht die schönsten aussuchen.
Ich versuche, es so einfach wie möglich zu erklären. Ich gehe davon aus, dass bei der einen oder anderen Antwort von mir ein Profi aus der Textilwirtschaft die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Aber ich glaube, wir haben auch viele Hörerinnen und Hörer, die sich mit der Textilindustrie nicht so gut auskennen. Ich versuche daher etwas zu simplifizieren. Vielleicht Ihre erste Frage, warum ist die Lansing seit langem schon in dem Bereich Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit unterwegs? Mhm. Also erstmal kann ich das bestätigen, das ist tatsächlich so. Seit den 60er, ja, 70er Jahren ist die Lansing in dem Bereich ganz, ganz intensiv unterwegs. Und ja, da gibt es jetzt nicht die eine Geschichte. Warum ist das so? Vielleicht mag ich so erkennen, um ein Bild zu erzeugen. Wenn Sie zu uns kommen, worüber ich mich sehr freuen würde, und Sie kommen über Salzburg, und dann fahren Sie noch eine halbe Stunde, und dann kommen Sie.
Ich nehme die Einladung an.
Sehr gerne. Dann kommen Sie am Mondsee vorbei, und dann kommen Sie am schönen Attersee vorbei. Und unser Werk, das ist 3 Minuten mit dem Auto, je nachdem, wie schnell Sie fahren, vielleicht 5, vom Attersee entfernt. Ja, da sehen Sie schon eine große Fabrik. Und wir arbeiten, wie ich schon gesagt habe, mitten in einem Gebiet, wo viele, viele Menschen jedes Jahr ihren Urlaub verbringen. Das heißt, viele Menschen in der Region leben mit und von der Natur. Das heißt, das ist in den Genen dieses Unternehmens. Wenn Sie in den Attersee sehen, das ist glasklares Wasser, da können Sie auf den Grund runtersehen, dann haben Sie das Bergpanorama vor sich. Und wir beziehen aus dem Attersee, da gibt's die Ager, das ist ein kleines Flüsschen, aus dem holen wir unser Wasser für bestimmte Prozesse, die wir brauchen, leiten auch später wieder zurück in einer extrem hohen Qualität. Das wird alles wieder geklärt. Und das heißt, wir müssen mit und von der Natur leben. Das ist in unseren Genen. Das geht gar nicht anders. Ja, sonst würden wir den Tourismus ja auch kaputt machen, wenn wir nicht nachhaltig arbeiten würden. Die Verbundenheit zur Natur, die ist diesem Unternehmen die Wiege gelegt. Dann kommt vielleicht, das ist eine Spekulation von mir auch dazu, die Lansing war immer in guten Händen und immer langfristig ausgerichtet, schon immer. Und wenn Sie diese langfristige Ausrichtung haben, wie wir jetzt ja auch mit diesem großen Ankeraktionär der BNC-Stiftung, dann können Sie auf 5, 6, 7, 8 Jahre planen. Ja? Das heißt, Sie müssen nicht von Quartal zu Quartal den Profit hinterherrennen. Und die Lansing hat damals, und das tun wir heute noch, wir investieren massiv in Nachhaltigkeitsprojekte, damals in den 70er, 80er Jahren auch in Kläranlagen. Natürlich kostet das Geld und natürlich geht das vom Gewinn ab. Aber da wir eben diese langfristige Ausrichtung haben und immer die Stabilität unserer Mehrheitseigentümer können wir uns das auch erlauben. Und das ist übrigens bis heute so. Ja, wir verzichten auf einen großen Anteil des Gewinns, um nachhaltig wirtschaften zu können. Das ist vielleicht die Erklärung, wo kommt das so ein bisschen her. Und in der Tat ist es so, und das ist ja das Schöne, wir verdienen heute mit dieser Nachhaltigkeit unser Geld. Ja, wir haben, wenn ich das so sagen darf.
Da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Sie haben jetzt gesagt, wir verdienen mit der Nachhaltigkeit.
Ja.
Meinen Sie damit trotz Ihres nachhaltigen Wirtschaftens oder würden Sie es heute sogar sehen, dass dieses frühe Setzen auf Nachhaltigkeit heute ein großer Erfolgsfaktor ist für die Lansing?
Ja, und vor allem nicht trotz Nachhaltigkeit, sondern gerade wegen unserer Nachhaltigkeit verdienen wir heute gutes Geld. Wir sind ein Unternehmen, es geht uns wirtschaftlich gut. Wir haben schöne Ergebnisse seit Jahren.
Ich habe gelesen, in den ersten 3 Quartalen den Ertrag verdoppelt in diesem Jahr.
Ja.
Nur zur Frage, weil ich werde immer wieder gefragt, Nachhaltigkeit ist so teuer und das geht alles auf den Profit.
Ja.
Wenn ich Ihre Zahlen anschaue, spricht das eine andere Sprache.
Ja, also schauen Sie, da sprechen Sie schon einen wunden Punkt an. Also wir verdienen mit unserer Nachhaltigkeit Geld und wir merken vermehrt, dass unsere Fasern nachgefragt werden, heute auch aus Ecken, wo wir das bis vor kurzem nicht gedacht hätten. Ja, also es gibt diverse Textilgruppen, die bis vor kurzem noch das T-Shirt für 1,50 Euro verkauft haben. Also wir nennen das ja diese Fast Fashion. Jede Woche ein neues T-Shirt, jede Woche eine neue Hose, einen neuen Pullover und dann möglichst in der übernächsten Woche schon wieder wegschmeißen. Das ist natürlich gefördert durch diese Fast Fashion, durch die billige Mode, die im Wesentlichen auch aus Asien kommt, im Weltmarkt für Textilproduktion. Das ist so. Auch wir sind in Asien. Ja, das ist, man muss auch am Kunden dran sein. Aber wir merken seit langer Zeit, dass immer mehr unsere Fasern nachgefragt werden, denn die Kunden schauen mittlerweile drauf, was ist denn eigentlich in meiner Textilie drin? Was für eine Hose trage ich da? Ist da Öl drin? Verrottet das? Landet das wieder alles im Meer? Oder ist da vielleicht eine Faser von uns drin, die wir mit Tencel zum Beispiel bewerben, eine Marke von uns, die tatsächlich auch dann wieder verrottet? Und die Konsumenten fragen vermehrt nach, so dass wir auf der Nachfrageseite, kann ich so salopp sagen, gar kein großes Problem haben. Wir momentan haben eher ein Kapazitätsproblem. Also wir müssen mehr unserer nachhaltigen Fasern produzieren, weil wir einfach sehen, dass die Märkte, die Konsumenten immer mehr darauf achten, auch bei mir in meiner Familie, welche Frau möchte denn ihr Baby mit einem Feuchttuch abwischen, wo Öl drin ist? Ja, sie können das gleiche Feuchttuch mit einem Veocell, also mit unserer holzbasierten Faser haben und sie wissen, ich berühre hier mein Kind mit einer Faser, die ist aus Holz und wenn ich das wegschmeiße, verrottet das auch. Ja. Da braucht es aber noch eine ganze Menge Konsumentenaufklärung und da mache ich mir auch ein Stück weit schon auch Sorgen, denn ich darf die Welt auch nicht schön malen. Denn wenn wir auf die Zahlen schauen, dann sehen wir ein rasantes Wachstum des Gesamttextilmarktes. Das heißt, auch ölbasierte Fasern, Textilien wachsen rasant.
Ja, ja, wir sind noch lange nicht da, dass wir an dem Peak sind und die Einsicht so groß ist, dass das zurückgeht.
Ja.
Wir sind immer noch da.
Ja.
Gut, wir haben eine wachsende Weltbevölkerung, da ist ein gewisser Mehrbedarf, aber hauptsächlich ist das, kommen die Mehrmengen ja immer noch aus dem Mehr für den Einzelnen an Klamotten.
Ja, ja, aber ich muss schon auch dazu sagen, schauen Sie, wir Europäer kaufen im Jahr ungefähr 12 Kilo Textilien. Ja, in Asien, in China sind wir momentan bei 6. Also wenn die Chinesen den Standard erreichen wollen, den wir heute haben, verdoppeln die ihren Konsum. Um diesen Bedarf zu decken, müssen wir uns wirklich strecken. Und um diesen Bedarf nachhaltig zu strecken, das können Sie sich vorstellen, dass das bedeutet unendlich hohe Investitionen in diesen Bereich hinein. Also da mache ich mir auch schon ein Stück weit Sorgen. Wir können uns jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, ja, wir von der Lansing, wir bieten diese Fasern an. Aber bei 100 Millionen Tonnen sind wir 1 Million Tonnen. Nur mal für Ihre Hörerinnen und Hörer. Wir sind groß, aber wir sind im Gesamtmarkt wieder klein. Wir können etwas bewegen mit 1 Million Tonnen. Also ich freue mich, für ein Unternehmen zu arbeiten, das tatsächlich etwas bewegen kann. Aber wir sind trotzdem nur 1 Million von 100 Millionen. Und Das macht mir durchaus Sorgen, denn das landet ja, jede Sekunde landet ein LKW Textilien auf der Mülldeponie. Jede Sekunde.
Ich würde jetzt gerne noch mal zurückkommen zu dem Thema Nachhaltigkeit. Wie machen Sie es denn? Wir hatten Holz aus nachhaltigem Anbau. Haben Sie den Kreislauf geschlossen? Sie haben jetzt von Kläranlage gesprochen und von sauberem Wasser, das Sie zurückleiten. Es werden aber ja traditionell auch Chemikalien eingesetzt bei der Viskoseproduktion. Ja. Wie macht Lenzing das?
Ja, also erstmal eine klare Aussage von meiner Seite. Auch wir sind bei weitem noch nicht da, wo wir sein wollen. Auch wir, auch wenn wir in der nachhaltigen Faserproduktion mit weitem Abstand die Vorreiter sind, wir sind nicht perfekt. Wir sind noch nicht voll circular, also wir sind noch nicht voll im Kreislauf, nenne ich es jetzt mal. Auch wir haben noch einen Einsatz von viel Energie. Also die Produktion von Fasern ist, wir sind ein High, wie nennt man das? Also wir haben einen sehr hohen Einsatz von Energie, die teilweise von Gas kommt, die wir teilweise aus Sonnenenergie ab nächstem Jahr beziehen wollen, die wir auch teilweise durch thermische Verwertung der Reststoffe, die übrig bleiben, gewinnen. Also auch hier versuchen wir möglichst nachhaltig zu sein. Aber wir brauchen sehr, sehr viel Energie. Wir brauchen Wasser. Und ja, wir haben auch noch einen Chemieeinsatz. Jetzt im Vergleich zu den 70er Jahren, in der Tat, da sind wir heute froh, dass wir nicht auf synthetische Fasern umgestellt haben, sondern wir sind froh, dass wir dabei geblieben sind. Wir bedienen damit mittlerweile einen Weltmarkt der nachhaltigen Fasern. Wir haben es geschafft, durch technologische Weiterentwicklung, und da sind wir weltweit führend, den Chemieeinsatz auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Mhm. Ein Beispiel in unserem Werk, in dem wir die Tencel-Fasern produzieren. Tencel ist eine Marke, die können Sie heute, wenn Sie in einen Hallhuber oder in einen H&M gehen oder in vielen anderen Brands, da bekommen Sie heute Textilien, da hängt dann ein Schild daneben, da steht drauf Tencel.
Ja, so ein bisschen
das sind wir,
wie
das ist
Intel
Lenzing.
Inside, ne? Sie sind schon richtig.
Das ist wie Intel Inside, ist Tencel Inside zum Beispiel. Und da kann ich Ihnen sagen, haben wir fast einen geschlossenen Kreislauf auch im Bereich der Chemikalien. Wir können, und das ist wirklich erstaunlich, wir können 99% der eingesetzten Chemikalien wieder gewinnen. Mhm. Das heißt, wir setzen Chemikalie ein und ein Techniker wird mich jetzt prügeln, aber beim Rauswaschen der Faser können wir 99% der eingesetzten Chemikalie wiederverwenden. Das heißt, wir haben im Bereich zum Beispiel Tencel einen fast geschlossenen Kreislauf. Mhm. Ja, das ist mit weitem Abstand das modernste und nachhaltigste, was Sie heute im Textilmarkt einkaufen können. Wir sehen auch, dass unsere Kunden im B2B-Bereich und auch die vielen Retailer bereit sind, einen kleinen Aufpreis dafür zu bezahlen, diese Tencel-Fasern zu bedienen. Wenngleich man auch dazu sagen muss, viele, viele, viele Kunden, die wir auch gerne hätten, für die ist eine Preiserhöhung im Cent-Bereich nicht nachvollziehbar, weil wir eben immer noch diese Fast Fashion den Fast-Fashion-Wahnsinn haben, wo jeder Cent zählt und ob dann ein T-Shirt 1,10 Euro oder 1,20 Euro macht, anscheinend dann doch den großen Unterschied. Also, auf Ihre Frage zurückzukommen, wir haben uns technisch weiterentwickelt, wir optimieren permanent und gerade bei dem von ihm angesprochenen Einsatz von Chemikalien sind wir zum Beispiel in der Tencel-Produktion bei 99% Rückgewinnung und wir werden besser, aber nochmal, wir sind noch nicht perfekt, das sind wir bei weitem nicht. Wir brauchen immer noch viel Energieeinsatz, wir brauchen Wasser, wir brauchen nach wie vor Chemieeinsatz, aber wir sind ganz weit vorne und viel weiter vorne als viele, viele anderen in der Textilindustrie. Und wir sagen deshalb auch ganz klar, wir werden nicht müde, das zu wiederholen, die Textilbranche muss sich ändern. Und zwar alle, angefangen von den Produzenten, der Faserproduzenten bis zu den Webereien, über die Retailer. Die ganze Textilindustrie muss sich ändern, denn so wie die Textilindustrie momentan aufgestellt ist, machen wir unseren Planeten langfristig kaputt und das geht so nicht.
Auf Ihrer Website schreiben Sie ja auch, Sie setzen sich aktiv für die Verbesserung der ökologischen Performance der Wertschöpfungskette ein. Mhm. Was ist damit gemeint?
Das ist Genau das, was ich gerade beschrieben habe. Wir können ja die Lansing heute nicht mehr isoliert betrachten. Das wäre zu kurz gesprungen. Also, das ist ja schön, wenn wir versuchen, nachhaltig zu sein und wenn wir stolz darauf sind, was wir mittlerweile geschafft haben. Aber wir müssen natürlich auch sehen, was passiert vor uns, was passiert nach uns. Also, das geht los von der nachhaltigen Forstwirtschaft. Wo kommen die Bäume her? Wird wieder aufgeforstet? Wie kommen die Bäume zu uns? Ja, wie energieeffizient, wie CO2-effizient? Natürlich kommt das meiste, Gott sei Dank, bei uns mit der Bahn. Dann produzieren wir das. Dann brauchen wir dafür ja wieder Energieeinsatz. Wo kommt die Energie her? Ist das nachhaltige Energie? Die Chemikalien, wo kommen die her? Wo werden die gewonnen? Unter welchem Energieeinsatz? War das mit Kohleenergie? War das mit Gas oder mit anderen Energieformen? Bis hin zu, wie werden unsere Textilien weiterverarbeitet? Sie haben ja heute in einer, unsere Fasern weiterverarbeitet. Sie haben ja heute, das ist ein großes Problem, ja, auch das, was wir beide jetzt anhaben, ganz, ganz viele unterschiedliche Fasern. Ja, es ist ja nicht eine Faser, die wir tragen. Das muss ja wieder getrennt werden, wenn ein Kreislauf hergestellt werden soll. Also wir müssen uns über die ganze Wertschöpfungskette Gedanken machen. Und das tun wir nicht nur aus Eigeninteresse, sondern das tun wir natürlich auch, weil die EU mit ihrem Green Deal da auch richtig Druck macht. Wir freuen uns, dass die EU Druck macht, denn das ist genau der Druck, den wir brauchen. Das ist unsere Richtung. Aber die EU gibt uns auch klare Ziele vor, zum Beispiel für das Thema Circularity, also das heißt Rezyklierbarkeit. Und da sind wir in der Textilbranche ganz am Anfang, stehen wir vor gewaltigen Problemen, denn wer sammelt Textilien, wer trennt sie, wer trennt was und wo wird was wiederverwendet?
Naja, das größte
Und
Problem ist ja, dass man die Fasern nicht wiederverwenden kann, ne? Die ganz billigen Teile sind dann meistens so, dass sie auch niemand mehr tragen will. Dann geht es viel in Verriss, in Auto-Innenauspolsterungen und so weiter. Viel wird aber auch schlicht und ergreifend wieder vernichtet. Und eins der ganz großen Probleme, Sie nannten es eben schon, es sind ja die Mischfasern, die man einfach nicht mehr trennen kann, aus denen man kein
ja.
neues Produkt herstellen kann.
Das ist ein Riesenproblem. Ich komme gerade aktuell von einem Kongress aus Antwerpen und da haben wir auch das Thema Zirkularität diskutiert und da war die ganze Wertschöpfungskette der Branche vor Ort und wir haben eben das Problem, wer macht was und wir selber Lenzing, wir haben jetzt eine Kooperation mit Södra aus Skandinavien, wo wir eine Anlage bauen, wo wir Rezyklierbarkeit testen. Und wo wir, wenn es gut geht, in ein paar Jahren ungefähr 25.000 Tonnen aus gebrauchten Textilien wieder weißen Garn am Ende oder weiße Fasern so
Ah ja.
herausbekommen. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, Srete, sage ich Ihnen 25.000 Tonnen. Ich habe Ihnen vorher die Zahl 100 Millionen Tonnen gern. Das sehen Sie mal, wo wir da noch stehen. Da sind wir ganz am Anfang. Und dann kommt noch eines dazu. Und das ist so ein bisschen mein Appell an Ihre Hörerinnen und Hörer. Wir leben leider, wir reden von Zirkularität, wir reden von EU Green Deal, wir reden von Nachhaltigkeit. Ich habe mich mit einer Dame besprochen, die von einem großen Retailer kommt, die mehrere Marken auch vertritt. Sie sagt, Herr Göfner, wir haben vor 5 Jahren haben wir Anzüge verkauft, da waren zwei Fasern drin. Heute will der Kunde Anzüge aufgrund der Bequemlichkeit und anderen Dingen, das sind 5, 6, 7 Fasern drin. Einerseits sollen wir Zirkularität herstellen, andererseits haben die Textilien heute noch mehr verschiedene Fasern drin als noch vor 3, 4 Jahren. Also da brauchen wir ein
Aber fehlt es da
Umdenken.
nicht auch an Aufklärung? Ich meine,
Ja.
der als Kunde, dass der Kunde sagt, ich möchte einen Anzug, der in Form bleibt, der, wenn ich lange sitze, keine Falten wirft, der nicht gebügelt werden muss, der lange haltbar ist und so weiter, ist ja nachvollziehbar. Das sind jetzt erstmal so die Kundenwünsche. Ich glaube, den wenigsten ist bewusst, dass man das nur haben kann für den Preis, dass da ganz unterschiedliche Materialien rein müssen. Einer, der ein bisschen für Stretching, einer ein bisschen für die Bügelfreiheit und so weiter. Fehlt da nicht einfach auch viel an Aufklärung?
Also in jedem Fall zwei Antworten dazu. Deshalb haben wir, also ich sag mal, Lenzing ist ja geschichtlich ein Unternehmen, das so ein bisschen aus der, was heißt ein bisschen, sehr stark aus der B2B-Ecke kommt. Und wir haben natürlich jetzt mit der Marke Tencel und Veocel auch einen B2C-Ansatz. Wir sind auch mit unseren eigenen Marken am Markt. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns der Kundeninformation verschrieben. Also wir wollen das auf Neudeutsch, sagt man, informed buying. Das forcieren wir. Also wenn Sie bei uns schauen, was wir auf den sozialen Medien, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook, da gibt's fast, vergeht fast keine Woche, wo wir nicht dieses Informed Buying propagieren, wo wir aufklären, was ist gut, was musst du tragen, worauf musstest du achten, was passiert mit den Dingen, die du kaufst, was bedeutet das, was bedeutet Biodegradability, also biologische Abbaubarkeit, ja, ist da alles Gold, was glänzt. Auch wir klären auf zum Thema Greenwashing. Wir haben ja das Problem heute, ist ja jeder nachhaltig. Also ich selber habe früher für einen Mineralölkonzern gearbeitet, der ist, hat sich innerhalb von 4 Jahren zum nachhaltigen Konzern entwickelt. Ja. Also wie, ja, es ist ja, gibt ja heute niemand mehr, der nicht nachhaltig ist, womit wir als Lansing schon wieder ein Problem haben. Wir überlegen jetzt schon, wie wir unsere Art der Weise zu arbeiten bezeichnen, weil wir wollen eigentlich gar nicht mehr als nachhaltig bezeichnet werden, weil dann sitzen wir ja im Boot mit allen anderen, die ja nur so tun, als ob. Deshalb, wir sind gerade am Denken, wie können wir eigentlich unsere Vorgehensweise neu kategorisieren, ja, neu denken, denn wir sind ja schon eine Meile weg von allen anderen. Also von daher, ja, die Kunden müssen aufgeklärt werden. Da sind wir auch dran. Da sind wir ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und dann kommt der Punkt. Ich persönlich glaube nicht an die Verzichtstheorie. Wir werden niemanden ins Verzichten bringen, denn das ist eine europäische, das ist vielleicht sogar eine deutschsprachige Diskussion. In den meisten Ländern dieser Welt wollen die erstmal den Standard haben, den wir heute haben. Wir können ja leicht von Verzicht reden, aber die Milliarden, die unseren Standard haben, die wollen erstmal dahin kommen. Und da müssen wir alles reinsetzen, unsere Investitionen, dass wir diese Nachfrage, dass wir die schon nachhaltig ohne Verzicht bedienen können. Mhm. Ja, denn mit Verzicht werden wir diesen Planeten nicht retten können. Wir müssen Druck von Konsumentenseite bekommen. Wir müssen die Bereitschaft bekommen, dass auch etwas mehr bezahlt wird. Wir reden über Centbeiträge, die Kunden nicht bereit sind, mehr zu zahlen, über Centbeiträge. Wir kaufen uns für 300 Euro neue Sneakers, aber wir diskutieren über 10% in einem T-Shirt, in einer Hose. Das ist verrückt. Da müssen wir hin, und wenn dieser Druck von der Konsumentenseite kommt, dann wird auch die Bereitschaft höher, mehr Geld auszugeben, in Forschung und Entwicklung zu gehen, und dann werden wir diesen Bedarf nur mit neuen Innovationen bedienen können. Ich glaube nicht an die Verzichtsthematik. Dafür gibt es zu viele Menschen auf diesem Planeten, die erstmal dahin wollen, wo wir heute sind.
Das sehe ich ganz genauso. Trotzdem ist auch ein interessanter Gedanke. Der Christian Kroll, der Gründer von Ecosia, hatte hier im Podcast gesagt, wir können uns nicht gesund konsumieren. Wir müssen tatsächlich weniger konsumieren. Ja. Wir können uns nicht auf unsere Technologie verlassen und auf unsere Ingenieurskunst und sagen, wir müssen nur technisch immer raffinierter werden, dann wird schon alles nachhaltig. Ne? Ich glaube, das ist ein ganz spannendes Thema, denn natürlich kann man nicht denen, die noch sich nach dem westlichen Standard sehen, sagen, so, du darfst, wir haben alles gehabt, du darfst jetzt verzichten fürs Klima. Nee. Auf der anderen Seite finde ich das aber auch sehr einleuchtend zu sagen, wir können uns nicht gesund konsumieren. Ja. Das wird nicht funktionieren.
Und das ist ganz richtig, und deshalb kann ich nur Ihnen auch sagen, was wir propagieren, wir als Lansing, wir haben mehrere Leitsätze. Ein Leitsatz ist, die Industrie, die Textilindustrie muss sich ändern. Und ein weiterer Leitsatz ist an alle Kunden und Hörerinnen und Hörer da draußen. Kauft weniger. Tragt öfter. Wascht weniger. Mhm. Ja. Und wenn ihr kauft, kauft besser. Mhm. Heißt, schaut, was ist drin. Und wenn das etwas Bessere 2 Euro teurer ist, dann muss das doch drin sein. Ja, und das ist genau das, was Sie ansprechen. Weniger kaufen ist, und dass wir als Industrie da sagen, viele sagen ja, aber ihr als Industrie, wie könnt ihr sagen, kauft weniger, das schadet euch doch. Das schadet uns überhaupt nicht. Denn der Weltmarkt, der Bedarf für Fasern steigt so rasant, eben die Problematik der Entwicklungsländer, die eben auch unseren Standard haben wollen. Wir können locker sagen, kauft weniger, denn der Markt als solches wächst so rasant, dass das für uns als Hersteller
immer noch
kein
reicht.
Absolut, absolut.
Wie stehen Sie denn im Markt da? Was sagen Ihre Wettbewerber? Sind Sie so der Ansprechpartner für alle, die Ihnen nachfolgen wollen, oder sind Sie eher so der Klassenstreber, der nervt, weil er alles schon besser hinkriegt?
Also sagen wir mal so, es gibt ja gar nicht so viele wie uns. Ich muss ja schon überlegen, wer ist eigentlich unser Wettbewerber? Denn ich sage jetzt mal, im Bereich der Fasern, die wir heute anbieten, gibt es ja gar nicht so viele. Also wir sind.
Aber sehen Sie sich nicht zum Beispiel im Wettbewerb zur Bio-Baumwolle?
Ja, da wäre jetzt die Diskussion, was ist denn eigentlich genau Bio-Baumwolle? Ja, also da ist immer ja auch ganz schnell im Greenwashing. Also da überlegen wir eher, da reden wir eher mit Verbänden zu dem Thema, was ist eigentlich Bio-Baumwolle und wer darf das sagen?
Ja.
Denn wenn Sie sich damit auseinandersetzen, möchte ich jetzt nicht in diesem Podcast, aber diese Bio-Baumwolle ist ja, also da würde ich noch einen Podcast mit Ihnen machen.
Sehr
Also
gerne, das nehme ich sofort
diese,
an.
das Thema Bio-Baumwolle ist ein schwieriges Thema, denn Baumwolle als solches ist ein Problem. Aber jeder Schritt hilft. Nochmal, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Ich hatte Ihnen gesagt, 100 Millionen Tonnen. Davon ist der meiste, der weit am größten Anteil sind eben ölbasierte Fasern. Der Markt und im Wesentlichen davon wird in China produziert. Also für Ihre Hörerinnen und Hörer, wir sind ja eigentlich der einzige europäische Anbieter in dem Bereich. Es gibt nicht so viel in unserer Größenordnung. Ja, es gibt noch ein paar kleinere, aber der europäische Textilmarkt ist ja im Prinzip fast nicht mehr existent, was auch sehr schade ist. Das meiste spielt sich heute in Asien und da vor allem in China ab. Und in China haben wir eher das Problem, dass die Hersteller auch ihre Energiegewinnung über Kohle funktioniert, was wir ja gar nicht tun. Also beziehungsweise da, wo wir noch Kohleeinsatz haben, versuchen wir gerade noch umzurüsten, um unsere Gesamtbilanz auch noch weiter zu verbessern. Also von daher, wir sind schon so weit weg, teilweise von den anderen. Wir werden vergleichen uns eigentlich jetzt da nicht groß mit anderen
Und
Wettbewerbern, muss ich
werden Sie
sagen.
angesprochen? Also ich kann zum Beispiel sagen, wir hatten schon vor ein paar Jahren einen Kunden aus Indien, einen sehr großen
Ja, ich weiß, wen Sie meinen.
Viskosehersteller, der sein nachhaltiges Produkt, was damals noch in der Entwicklung war, mit Konsumenten, mit dem Lenzing-Produkt und natürlich auch mit ihren Marken, Tencel, Ecoviro, Lenzing und so, vergleichen wollte. Was denken Sie über die Versuche? Ist das, weil es war nämlich ganz interessant, weil die Verbraucher, die wir dazu gefragt haben, die haben ganz klar gesagt, Mensch, cool, dass auch in Indien da sich drum bemüht wird. Die hatten aber dann den ganz interessanten Punkt, dass sie gesagt haben, ja, selbst wenn die den Kreislauf genauso schließen wie bei Lenzing, dann haben wir da immer noch Sorge wegen der Arbeitsbedingungen. Das fand ich ganz interessant. Dann kam in der Verbraucherwahrnehmung doch der Mensch dann letztlich noch vor der Natur, also das Thema Arbeitsbedingungen. Aber zurück zu meiner Frage, was halten Sie von den Bemühungen?
Also grundsätzlich ist jedes Unternehmen, das in unsere Richtung mitzieht, für uns ein Gewinn. Denn das verstärkt auch unsere Position in der Wahrnehmung in der Gesamtindustrie. Ja, Sie müssen sich vorstellen, wir sind so ein bisschen der David. Der auch, ich bin ja auch für Public Affairs zuständig. Ich bin so der David, der auch in Brüssel kommuniziert und auch mit der EU-Kommission kommuniziert. Und es hilft natürlich, wenn mehr und mehr in diesem Bereich arbeiten und die gleiche Interessen haben, damit nicht 1 Million Tonnen Fasern, sondern vielleicht mal 2 oder 3 Millionen Tonnen Fasern Interessen vorbringen können, die helfen und bestimmte Entscheidungen beeinflussen können. Von daher freuen wir uns da über jeden, der in diese Richtung geht. Der Markt ist weitaus groß genug für alle. Was den Wettbewerb betrifft aus diesen Ländern, muss man, wenn man da genauer hinschaut, eben genau nochmal die Frage stellen. Wie sind da die Arbeitsbedingungen? Woher kommt die Energie? Ja, ist das so wie bei uns tatsächlich ein fast geschlossener Kreislauf? Achten die auf, dass es eben nicht aus Kohleenergie kommt? Dann, wie hoch ist der Wasserverbrauch? Wie stark ist der Chemieeinsatz? Wie viel Chemie wird zurückgewonnen? Und wenn Sie sich das dann alles anschauen, dann sind wir bei der Lenzing, dann doch noch ein ganzes Stück weit weg. Aber wie gesagt, auch Konkurrenz belebt das Geschäft. Und es ist wichtig, dass mehr Industrien in diese Richtung schieben, damit wir auch sozusagen unsere Interessen auch besser vertreten können.
Sie haben es schon mehrfach angedeutet, Sie setzen verstärkt Marken ein. Das heißt, Sie wenden sich mit dem, was Sie tun, auch direkt an den Endverbraucher. Tencel haben Sie erwähnt, Sie haben aber auch Ecovero als Marke, Lenzing gibt es als Marke, Veocel gibt es als Marke. Welche Strategie verfolgen Sie hier und wie sehen Sie den Erfolg? Also aus unserer Konsumentenforschung, und wir machen jetzt viel im Bereich Mode, Ist das ganz sprunghaft, also gefühlt ganz sprunghaft nach oben gegangen, dass Konsumenten auf einmal diese Marken kennen, zuordnen können, verstehen, was das ist und auch sagen, sie kaufen das gezielt?
Ja, also das haben Sie sehr schön recherchiert. Das ist in der Tat so, dass wir mit mehreren Marken mittlerweile am Markt präsent sind. Das ist für uns aber in der Geschichte der Lensing, ich habe ja gesagt, wir sind 1892 gegründet, da sind wir noch ganz, ganz stark in den Kinderschuhen. Also wir haben da jetzt Marketingbereiche aufgebaut. Also wir wollen dieses Thema sehr stark forcieren. Das ist für uns auch ein neues Thema. Also wir als Konzern machen ja schon wieder die nächste interne, sage ich mal, Evolution durch, dass wir jetzt mehr an B2C, also wir nennen es auch intern B2H, also Business to Humans, denken. Das bedeutet auch für uns intern eine ganz neue Denkweise. Und auf Ihre Frage hin, also erstens, wir haben das in unserer Unternehmensgeschichte, ist das ein neues Kind. Wir verändern uns gerade auch in diese Richtung und die Frage, ist das erfolgreich? Ja, das ist sehr erfolgreich. Das wird sehr stark nachgefragt. Wir sind sehr, sehr zufrieden, wie unsere Strategie im Bereich auch Tencel und Veocell, also im Bereich Nonwoven, wie das läuft und funktioniert. Und ich kann nur Sie und Ihre Hörerinnen und Hörer bitten, wenn Sie mal in den ein oder anderen Fashion Store gehen, schauen Sie einfach mal nach Tencel und Sie werden ganz oft bemerken, dass das schon sehr, sehr viel zu sehen ist. Wir haben weltweit mittlerweile viele, viele Brands, die unsere Fasern benutzen. Ich bin oft selbst erstaunt. Ich war neulich in einem Levi's Store, dann hängt da eine Levi's Jeans mit Tencel. Das macht mich stolz. Ja,
ja klar.
Ich habe neulich erfahren, es gibt einen Schuh von Louis Vuitton mit unseren Tencel-Fasern. Es gibt diese Chucks, ne? So ich, als ich so 20 war, habe ich öfters Chucks angehabt. Wir haben auch ein Modell der Chucks, das mit Tencel-Fasern ist. Also es nimmt zu, unser Marketing macht da einen Riesenschritt nach vorne und wir sind auf Tencel auch sehr, sehr stolz und wir werden nächstes Jahr mit der Marke Tencel die 30-jährige Jubiläum feiern, wenngleich wir am Markt mit der Marke Tencel, so wie wir es jetzt forcieren, das ist noch eine ganz, ganz junge Geschichte bei uns.
Würden Sie sagen, nach allem, was Sie jetzt gesagt haben, dass Sie ein Unternehmen mit Purpose sind? Ist das ein Begriff, den Sie in Ihrem Unternehmen nutzen oder sind es bei Ihnen Nachhaltigkeitsinitiativen oder ist das so fest verankert, dass Sie da gar keinen Begriff für brauchen? Ist das übersetzt mit Lensing?
Ja, also das ist ganz, ganz interessant, diese Frage, denn die haben wir uns gerade auch gestellt. Das Interessante bei uns ist, ich weiß, dass das ist ja so dieses von Simon Sinek auch dieses Why, ne? Also
die
warum
Sinnfrage,
tun wir
ja.
das? Was ist eigentlich unser Unternehmenszweck? Das Interessante bei uns bei der Lensing ist, wir haben das so inhaliert, ja. Also wir leben das so. Wir leben ja auch am Attersee in dieser Naturregion. Also wir haben ja direkt neben dem Werk, da haben wir auch Schornsteine, wo Wasserdampf rauskommt, steht ein Birkenhain. Ja? Also wir leben mit und von der Natur. So dass wir so dieses nachhaltige Wirtschaften, die Innovationen hervorzubringen mit der Natur, von der Natur, das haben wir so inhaliert, dass wir eigentlich nie darüber nachgedacht haben, wie würden wir das denn auf ein Wort oder auf ein Wortwert oder auf ein Purpose, wie würden wir das runter reduzieren? Und interessanterweise, also das fragen, wir arbeiten gerade an so etwas.
Das ist spannend,
also wir überlegen gerade, was ist das eigentlich, ja, was uns so zusammenhalten lässt, was uns so stolz macht auf dieses Produkt. Das sind wir gerade am Arbeiten. Aber ich glaube, wenn Sie bei unseren 7.500 Mitarbeitern, wenn Sie danach fragen, für was steht Lensing, ich gehe schwer davon aus, dass Sie zu 99% das Wort Nachhaltigkeit hören werden. Ja, das ist einfach so in uns drin. Das ist in uns drin seit Jahrzehnten. Ja.
Sie haben ja wir haben über Nachhaltigkeit gesprochen, über Werbung gesprochen. Viele Unternehmen scheuen sich ja, mit ihren Nachhaltigkeitsinitiativen zu werben. aus Angst des Greenwashings verdächtig zu werden. Und ja. Sie haben es auch selber schon gesagt, Sie haben die Frage gestellt, wie viel ist Bio-Baumwolle, wie viel Greenwashing ist da drin? Ich finde das ein ganz schwieriges Thema, weil ich habe grundsätzlich die Einstellung, jeder, der sich auf den Weg macht, ist gut. Es soll nicht nur über die gesprochen werden, die perfekt sind, weil perfekt gibt es in unserer Welt nicht. Es wird immer etwas geben, was man besser machen kann. Und ich mag lieber den Ansatz zu sagen, so wie Sie sich jetzt auch als Lansing darstellen, und ich glaube, da sind Sie auch ein tolles Beispiel, über Jahrzehnte immer weiter forschen, besser werden, immer sich weiter strecken. Aber wie sehen Sie das mit dem Werben mit Nachhaltigkeitsinitiativen? Was würden Sie Ihren Kollegen sagen? Soll man das, was man hat, stolz nach vorne tragen? Muss man 50% geschafft haben, wenn man das überhaupt ausrechnen kann? Oder was würden Sie empfehlen?
Ja, also das Thema Greenwashing ist natürlich schon etwas, was uns stark beschäftigt. Ja. Denn wem oder was sollen am Ende die Konsumenten noch vertrauen? Ja,
heute kann man ja nicht ganze mehr Reise, vertrauen. Das ist ja auch schon
die ganze, ein Thema. Ja, und die Reise auf die, also ich bin auch bei Ihnen, jeder kleine Schritt hilft. Auch jetzt COP26 wurde etwas zerrissen, aber auch da wurden wieder Schritte gegangen. Und ich kann Ihnen sagen, was ich erfahre, wenn ich mich in der Industrie so umsehe. Jeder bewegt sich, jeder gibt sich Mühe. Ich beschäftige mich in meinem Job mittlerweile 80% am Tag, wie wir im positivsten Sinne den EU Green Deal begleiten, umsetzen und forcieren können. Haben wir alle Antworten darauf? Nein, haben wir nicht. Also wir wissen als Lansing heute, wie wir bis 2030 60% unserer CO2-Emissionen abbauen werden. Das wissen wir heute. Die anderen, die letzten 40%, das wissen wir noch nicht so genau. Da sind wir dran. Und da geht es wahrscheinlich vielen so. Und ich denke manchmal, wenn jeder so ehrlich wäre, also wir als Lansing sagen ja auch immer, wir sind noch nicht perfekt. Ja, und wir sind auf gutem Weg. Ich glaube, das würde schon viel helfen, auch das Vertrauen aufzubauen. Denn wir sehen schon auch in der Branche den einen oder anderen, da gibt's dann so aus Plastik rezyklierte Textilien. Dann, wenn man dann genauer hinschaut, dann stellt man fest, dann wurden extra Plastikflaschen produziert, die dann geschreddert wurden, um daraus wieder Textilien herzustellen, damit der Hersteller sagen kann, seine Textilien sind aus rezykliertem Plastik. Also da passiert auch so viel Wahnsinn unter diesem Thema Nachhaltigkeit, da muss man natürlich schon aufpassen. Von daher bin ich immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich bin einerseits bei Ihnen, jeder Schritt hilft. Ich bin auch bei Ihnen, weil ich sehe, dass sich alle wahnsinnig Mühe geben in der Industrie. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, ich war jetzt auf einem Kongress. Die ganze Wertschöpfungskette strengt sich an, um Ziele zu erreichen. Ich glaube, der Druck ist da, genug Druck ist da, alle wollen etwas bewegen. Aber ja, wir müssen schon extrem aufpassen, dass jetzt nicht der größte Umweltverschmutzer, woher der auch immer kommt, sich auch jetzt dann nachhaltig nennt. Das ist schon ein Riesenthema. Wir wissen selbst nicht, teilweise, wenn wir sehen in der Textilwirtschaft, wir kennen die ja alle. Wenn wir sehen, wie da mittlerweile aufgetreten wird, da denken wir uns manchmal schon, Wahnsinn, die sind aber schon selbstbewusst jetzt.
Für das, was sie machen.
Um es mal schön zu formulieren. Das ist schon sehr selbstbewusst, jetzt dazu sagen, das ist nachhaltig. Aber am Ende des Tages, es bewegt sich etwas und das kann für diesen Planeten nur gut sein. Ich hoffe, dass es sich schnell genug bewegt.
Sie gelten ja selber in der Branche als Vorreiter und auch ja ganz toll ein europäischer Vorreiter. Gibt es für Sie ein Unternehmen, das Sie in Bezug auf Nachhaltigkeit als Vorbild inspirierend empfinden?
Da habe ich zwei Antworten. Also wenn ich jetzt nur im engeren Sinne die Textilbranche anschaue, dann muss ich schon sagen, dass ich von der Marke Patagonia sehr begeistert bin. Denn das ist eine Marke, die sich auch der Nachhaltigkeit verschrieben hat, die eine glaubwürdige Geschichte mit glaubwürdigen Produkten hat. Natürlich kann man bei Patagonia sagen, ja, aber ihr habt ja in euren Gewand, in eurer Kleidung ja auch unterschiedlichste Fasern drin, teilweise ja auch ölbasierte Fasern. Aber da muss man sagen, klar, das ist halt auch teilweise Outdoor-Bekleidung. Also da brauchst du halt manchmal Zusatztextilien, die jetzt nicht unbedingt nachhaltig sind. Aber bei Patagonia fasziniert mich, dass die das versuchen, das Mögliche zu machen. Das fasziniert mich, um mal einen Namen zu nennen. Also Patagonia, bei aller Kritik auch, wo man sagt, Mensch, so nachhaltig seid ihr gar nicht. Aber die sind so ein bisschen, die versuchen eben auch das Maximum zu erreichen.
So ja, die sind so sehr ganzheitlich. Ne? Die haben sich ja so den richtigen Durchbruch geschafft mit der Black Friday-Anzeige Don't buy this jacket. Ja, was ja auch eine Form, also so, wir haben darüber gesprochen, weniger ist eigentlich mehr. Eine Form der Nachhaltigkeitskommunikation ist, ich glaube, darüber sind sie wirklich bekannt geworden, dass sie das ernst meinen mit dem Thema Nachhaltigkeit.
Bei Patagonia gefällt mir, dass sie es leben und sie leben es glaubwürdig. Und auch die, wenn sie die fragen würden, sagen wir not yet perfect, ja, aber wir sind auf gutem Weg und das fasziniert mich. Und wenn sie mich ganz persönlich fragen, was mich fasziniert, dann werden sie jetzt eine ungewöhnliche Antwort bekommen. Ich beobachte sehr, sehr genau mit positivem Augenreiben, wie sich Volkswagen bewegt unter der Führung von Herrn Diess. Ja. Also einem der großen Verschmutzer dieses Planeten, ja, der Autoindustrie, die viel zu lang auf Dieseltechnologie gesetzt haben, die auch mit Betrugsskandal und so weiter. Aber ich drücke dem Volkswagen-Konzern die Daumen, dass die es schaffen. Denn wenn Volkswagen es schafft, sich zu drehen, dann bin ich guten Mutes für unseren Planeten. Ja. Also wenn so ein Dinosaurier mal anfängt, sich zu bewegen, und ich glaube, der Herr Diess und sein Team, die machen das wirklich gut. Ich beobachte das sehr genau und ich drücke da die Daumen. Das ist ein bisschen eine ungewöhnliche Antwort jetzt für Sie vielleicht, aber ja, wenn einer der großen Polluter dieser Welt anfängt, sich zu bewegen und klar versucht auf Nachhaltigkeit zu setzen, bei allen Schwierigkeiten, wir können über die reden, woher die Rohstoffe kommen und so weiter. Aber da bin ich auch wieder bei Ihnen. Es tut sich etwas, es bewegt sich etwas und der Weg ist das Ziel. Und deshalb bin ich momentan da begeistert. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ja.
Was ich oft höre, ist, wir sprechen ja auch viel mit Startups und dann sagen zu Recht einige, naja, ein Startup auf der grünen Wiese gegründet, die können ja gleich alles richtig machen. Also zum Beispiel Kuschel-Startup im Bereich Handtücher machen, die Badehandtücher, damit haben sie angefangen, Decken, die kaufen ja bei Ihnen ein und haben damit tolle Rohware, die sie weiterverarbeiten oder sagen viele, naja, das kann jeder. Ich gründe mich von Scratch auf der grünen Wiese, ich kaufe schön bei Lenzing die nachhaltigen Textilien ein und bin gleich wirklich eine glaubhaft nachhaltige Marke. Viel schwieriger ist es ja, bestehende Unternehmen zu wandeln. Jetzt haben Sie eben schon VW genannt, ganz interessant, dieses ganz große Schiff zu drehen. Zum Abschluss jetzt unseres Gesprächs, was würden Sie anderen Managern, Gründern, Unternehmensentwicklern, Eigentümern empfehlen, die darüber nachdenken, ihr Unternehmen mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu entwickeln? Was sollen die tun? Denn einfach ist es in vielen Industrien nicht, auch in Ihrer nicht, aber auch in vielen anderen Industrien sind die Herausforderungen groß. Wie geht man dieses Thema am besten an? Wie hat man die größte Chance, sich nicht zu verzetteln, nicht die Gesundheit des Unternehmens zu riskieren und trotzdem nachhaltiger unterwegs zu sein?
Ja. Ja, mit Ratschlägen ist es immer so schwierig, weil jeder hat so seine eigene Situation, jeder hat seine eigene Ausgangsbasis mit ganz spezifischen Produkten. Wir bei der Lenzing, wir hatten halt das Glück, und das habe ich am Anfang gesagt, dass wir immer in festen, stabilen Händen waren, die auch aus der Zellstoff- und Papierindustrie. Und das ist eine sehr langlebige, langfristig denkende, traditionelle Industrie. Ja, da hast du lange Zyklen, wir sind ein Langzykliker. Und da hast du natürlich unheimlich viel Zeit, dich auch zu sortieren und zu bewegen und du kannst dich festlegen. Ja. Dadurch, dass wir in stabilen Händen waren, haben wir eben auch die Möglichkeit, eben nicht von Quartal zu springen und den Investoren erklären zu müssen, warum haben wir jetzt mal 10 Cent mehr Dividende oder 10 Cent weniger Dividende. Also man muss bei der Lenzing auch sagen, wir haben natürlich auch ein Umfeld oder wir leben in dieser Natur. Also bei uns passt das einfach alles. Ich glaube, das Wichtige jetzt, wenn wir auf heute blicken und dieses Thema Greenwashing anschauen. Schauen Sie, ich komme aus der Beratung und ich kann mich erinnern, so vor 15, 20 Jahren, da hieß es dann so in der Vorstandsetage, oh, jetzt sind wir börsennotiert, jetzt müssen wir machen so ein Nachhaltigkeitsbericht, schreiben Sie irgendwas. Genau. Ja. Und ich kann mir vorstellen, das ist teilweise heute noch so, dass die im Vorstand gesagt wird, oh, jetzt Nachhaltigkeit, macht's was, macht's irgendwas im Marketing, macht's einen gescheiten Nachhaltigkeitsbericht und so. Also wir, die von der Lenzing, sind doch das beste Beispiel dafür, dass wir nicht trotz oder wegen, sondern weil wir nachhaltig sind, Geld verdienen können. Und ja, das bedeutet, man muss erstmal ehrlich zu sich selber sein und sich selbst auf den Prüfstand stellen. Das ist, glaube ich, das Erste. Wo sind die Pain Points? Wie können wir die? Wie können wir die überwinden? Was würde das denn kosten? Können wir das überhaupt, diesen Wandel stemmen, ist auch ganz wichtig. Na, wenn Sie schauen, diese Unsummen, die genannt werden, ich habe jetzt gerade gelesen, 1 Trillion Dollar wären notwendig, um die Textilindustrie auf CO2-Neutralität weltweit zu drehen. Also da ist auch unheimlich viel Geld. Das heißt, man muss nur überlegen, kann ich das finanzieren und so weiter und so fort. Also ich tue mir wahnsinnig schwer mit Ratschlägen, aber einen gebe ich dann doch. Ehrlich die eigenen Prozesse ehrlich betrachten, eine ehrliche Bestandsaufnahme machen und dann überlegen, kann ich mit dem Zustand heute in einer Welt in 5 bis 10 Jahren noch Gewinne erwirtschaften. Denn darum geht es bei Unternehmen. Wir als Unternehmen müssen Gewinne erwirtschaften. Es geht nicht ohne Gewinn. Und ich glaube, das ist der einzige Ratschlag, den ich gebe. Eine ehrliche Bestandsanalyse. Ist das, was wir tun, ist das nachhaltig? Wenn nicht, wo können wir beginnen? Wo können wir anfangen? Und dann auch, können wir uns das denn tatsächlich dann auch leisten? Ja, denn viele glauben immer, Unternehmen dienen, sind nur für das Gemeinwohl da. Nein, wir müssen unsere Mitarbeiter bezahlen, wir müssen Steuern zahlen, wir müssen Gewinne erwirtschaften, wir müssen wieder in Investitionen einzahlen. Also von daher wäre das mein einziger Rat, kein Greenwashing zu betreiben. Denn die Umstellung oder ein besserer Nachhaltigkeitsbericht macht das Unternehmen nicht nachhaltig.
Sie haben jetzt Ehrlichkeit in Ihrem Tipp gehabt. Ich finde das gut, dass Sie zum Schluss noch mal deutlich sagen, natürlich wollen wir Profite erwirtschaften. Natürlich muss ein Unternehmen wachsen. Ein Unternehmen muss auch erfolgreich sein. Auf der anderen Seite haben Sie in diesem Gespräch sehr deutlich aufgezeigt, dass es bei Lenzing Nachhaltigkeit und Profitabilität eben keine Gegensätze sind. Denn man muss ja fairerweise fragen, Sie haben zum Schluss die Frage gestellt, kann ich mir das 5 Jahre, 10 Jahre vorausschauend leisten, die Nachhaltigkeit? Die Frage kann man natürlich auch umdrehen. Kann ich es mir leisten, in 5 bis 10 Jahren nicht nachhaltig unterwegs zu sein? Denn zum Glück passiert ja was in der Welt. Zum Glück kommen Alternativen in den Markt. Und ich setze sehr auf den Erfindergeist und die doch Kreativität und Innovativität der Menschheit, Krisen zu überwinden und neue Wege zu gehen. Ganz tolles Beispiel. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass Sie mir hier Rede und Antwort gestanden haben zum Konzept von der Lenzing. Und ich wünsche Ihnen und dem Unternehmen weiterhin sehr viel Erfolg. Ich werde es verfolgen, aber ich nehme auch sehr gerne die Einladung an und werde Sie in dem schönen Lenzing besuchen. Ganz herzlichen Dank.
Es hat mich sehr gefreut. Es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, für Ihre Hörerinnen und Hörer war es auch ein guter Beitrag. Und Sie haben etwas lernen können, ein paar Anregungen zum Weiter- und Mitdenken. Und natürlich, die Einladung steht. Wir im schönen Österreich, wir stehen zu unserem Wort. Ich hoffe, ich kann Sie nächstes Jahr bei uns begrüßen.
Sehr gerne. Herzlichen Dank.
Herzlichen Dank.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas für die eigene berufliche Praxis mitnehmen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, bewertet uns auf den Plattformen und noch besser, empfehlt uns an eine Freundin oder an einen Freund weiter. Wir haben viele spannende Folgen in Planung. In 14 Tagen geht es weiter mit Christine Blecks. Sie ist Gründerin und Vorständin bei Tausche Bildung für Wohnen und verhilft mit ihrem Sozialunternehmen Kindern zu Bildung mit dem Ziel, einen Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der Menschen einander achten, voneinander lernen und ein friedliches Umfeld und Miteinander gestalten. In der darauffolgenden Folge ist Malte Schremmer mein Gast. Er ist der Geschäftsführer von Goldeimer, dem Toilettenpapier, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu begeistern und zu sensibilisieren für Themen rund um das Klo und damit die Sanitärwende zu initiieren und zu unterstützen. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge dabei seid. Tschüss und bis zum nächsten Mal.